Vielleicht können wir kurz Stoßlüften und die Bibeln verteilen. Eher getragene Lieder heute und es passt eigentlich prinzipiell zu der Zeit, in der wir uns befinden momentan in Markus. Es geht in die letzte Woche, in die Karwoche, die Leidenswoche, und irgendwie ist mir so aufgefallen, dass der Text, den wir uns heute anschauen, da gar nicht reinpasst. Ich finde den total witzig, den Text. Und wir lesen ihn zusammen. Steht in Markus 11, 27 bis 33. Markus 11, 27 bis 33, die Frage nach der Vollmacht Jesu. Und sie kamen wieder nach Jerusalem, und als er im Tempel umherging, traten die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten zu ihm und sprachen zu ihm: In welcher Vollmacht tust du dies? Und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen: Auch ich will euch ein Wort fragen. Wenn ihr mir antwortet, so will ich euch sagen, in welcher Vollmacht ich dies tue. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Antwortet mir. Und sie überlegten bei sich selbst und sprachen: Wenn wir sagen, vom Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir aber sagen, von Menschen, da fürchteten sie das Volk, denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Und sie antworteten Jesus und sprachen: Wir wissen es nicht. Da erwiderte Jesus und sprach zu ihnen: So sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. Cool, oder? Ich bete noch kurz. Danke, Vater, für dein Wort, was auch Humor enthält. Und wir bitten, dass du heute Morgen sprichst durch dein Wort zu uns in unserer Situation, wo wir stehen, dass dein Wort trifft und nicht leer zurückkommt, wie du es versprichst. Amen. Also ich finde es wirklich witzig, wie Jesus da reagiert. Also er weiß ja, was kommt, so eine ernste Zeit, die kommt, und er macht hier so einen Scherz mit den Priestern und Schriftgelehrten. Die fragen ihn was, die fragen in Vers 28: In welcher Vollmacht tust du dies und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Und mich hat es gleich erinnert an Kapitel 3, die Sünde gegen den Heiligen Geist. Da haben nämlich dieselben Leute oder zumindest dieselbe Personengruppe genau die gleiche Frage schon beantwortet. In Markus 3, Vers 22 steht es. Markus 3, 22. Und die Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren, also das ist die Gruppe, die aus Jerusalem gekommen ist, sprachen: Er hat den Beelzebul, und durch den Obersten der Dämonen treibt er die Dämonen aus. Das haben die damals gesagt. Die gleiche Personengruppe. Das war die Sünde gegen den Heiligen Geist. Die sind extra aus Jerusalem gekommen zu Jesus. Der war damals am See Genezareth und hat gerade seine Jünger berufen. Und sie kommen zu ihm und sagen, machen dieses Statement: Die Vollmacht, die Jesus hat, ist nicht von Gott, sondern vom Teufel. Das haben sie gesagt. Das war die Sünde gegen den Heiligen Geist. Die gleichen Leute, die Obersten aus Jerusalem. Und jetzt, 3 Jahre später, kommt Jesus nach Jerusalem. Die Volksmenge feiert ihn. Wir haben das vor ein paar Sonntagen gelesen, diesen Text aus Markus 11. 9 und 10, Hosanna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, gepriesen sei das Reich unseres Vaters David, das kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Die Menge jubelt Jesus zu, und die Schriftgelehrten kommen zu Jesus. Aber sie kommen nicht alleine, sie haben diesmal noch Verstärkung dabei. Es sind die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Ältesten, also die High Society, die allerwichtigsten Leute im religiösen Bereich. Und sie stellen Jesus 2 Fragen: In welcher Vollmacht tust du dies und wer hat dir diese Vollmacht gegeben, dies zu tun? Aber Jesus lässt sich nicht drauf ein. Ich glaube, wir sind oft geneigt, wenn wir dann mal was wissen, dann, jawohl, Gott ist die Antwort, ne? Gott hat es ihm gegeben und in der Vollmacht Gottes macht er dies. Aber das sagt Jesus nicht. Er sagt auch nicht, das habt ihr mich doch schon mal gefragt und da habt ihr selber drauf geantwortet. Ihr habt damals gesagt, es ist der Beelzebul, der mir die Vollmacht gibt. Sagt Jesus auch nicht. Sondern er stellt eine Gegenfrage. Er fragt sie, war die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Interessanterweise auch eine Frage, die sich auf die Zeit von vor 3 Jahren bezieht. Der Johannes ist ja relativ schnell dann gefangen genommen worden. Also die Frage bezieht sich auf diese Zeit von vor 3 Jahren, wo auch die Sünde gegen den Heiligen Geist war. Und er sagt, wenn ihr mir sagt, ob diese Taufe vom Himmel oder von Menschen war, dann sage ich euch, in welcher Vollmacht ich das tue. Also Jesus dreht den Spieß um. Und dann sind sie in der Zwickmühle. Sie überlegten bei sich selbst und sprachen, wenn wir sagen vom Himmel, so wird er fragen, warum habt ihr ihm dann nicht geglaubt? Wenn wir sagen vom Menschen, da fürchteten sie das Volk, denn alle meinten, dass Johannes wirklich ein Prophet gewesen war. Und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, in welcher Vollmacht ich dies tue. War die Taufe des Johannes vom Himmel oder von Menschen? Vom Himmel? Ich habe so ein bisschen überlegt. Markus 1, Vers 8 steht, ich habe euch mit Wasser getauft, er aber wird euch mit Heiligem Geist taufen. Also hätte man auch sagen können, ja, vielleicht eher von Menschen mit Wasser und Jesus tauft vom Himmel mit Heiligem Geist. Aber natürlich kann man auch sagen, Johannes war ein Mann Gottes, sein Auftrag war von Gott und deshalb war auch seine Taufe von Gott. Also wahrscheinlich wäre ich eher bei der zweiten Gruppe, die sagt, sie ist von oben, wie ihr es auch gesagt habt. Von oben, nicht kein Menschenwerk. Aber ich glaube, darum geht es Jesus gar nicht, um die Beantwortung dieser Frage, sondern er will die Schriftgelehrten bloßstellen, ihnen Wind aus dem Segel nehmen und sie ihnen einen Spiegel vorhalten. Die wollen ja gar nicht herausfinden, in welcher Autorität er handelt. Das haben sie ja schon davor festgelegt. Sie wollen ihn bloßstellen, sie wollen nicht, dass die Volksmenge ihm zujubelt. Sie wollen ihre eigene Autorität nicht verlieren, ihre Meinungs- und Deutungshoheit. Sie wollen nicht von Jesus bloßgestellt werden, indem er im Tempel Tabula Rasa macht. Die Volksmenge ist ihre eigentliche Motivation. Sie wollen vom Volk geehrt werden als die obersten Priester, die Schriftgelehrten und die Ältesten. Sie wollen die Aufmerksamkeit zurück von Jesus. Denn eigentlich, konsequenterweise hätten sie ja sagen müssen, Jesus handelt in der Macht des Teufels, das haben sie ja wirklich gesagt, und sein Herold, Johannes der Täufer, war ein Dummschwätzer. Das hätten sie sagen müssen, wenn sie konsequent gewesen wären, aber sie fürchten das Volk. Und durch die Frage, die Jesus stellt, macht er ihre wahren Beweggründe sichtbar. Es geht ihnen um ihre Macht und um ihr Ansehen. Was sind unsere Beweggründe, irgendwas zu tun, das zu tun, was wir tun? In 1. Chronik 28, Vers 9, das ist ein Vers, wo es darum geht, dass David den Auftrag, den Tempel zu bauen, an seinen Sohn Salomo übergibt. 1. Chronik 28, Vers 9, da steht, und du, mein Sohn Salomon, erkenne den Gott deines Vaters und diene ihm von ganzem Herzen und mit williger Seele, denn der Herr erforscht alle Herzen und erkennt alles Trachten der Gedanken. Der Herr erforscht alle Herzen und erkennt alles Trachten der Gedanken. Der Herr erforscht uns. Und ich finde, erforschen ist ein cooles Wort. Ist ja wie ein Forscher, der so zusammenträgt. Er erforscht unsere Herzen. Also prüfen wir uns immer wieder selbst, was sind unsere Beweggründe, irgendwas zu tun? Was steckt da dahinter? Warum reagiere ich so? Warum handle ich so? Was ist da in meinem Herz drin? und Gott hilft uns dabei. In Psalm 139, 23 und 24 betet der Psalmist: Erforsche mich, wieder dieses Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Erforsche mich, o Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ob ich auf bösem Weg bin, und leite mich auf dem ewigen Weg. Gott erforscht unsere Gedanken. Und Jesus hat es auch getan mit den obersten Priestern, den Schriftgelehrten und den Ältesten. Er hat ihre Gedanken erforscht, er hat ihre Beweggründe aufgedeckt. Und das tut Jesus bis heute noch. Das kann er aufdecken, ans Licht bringen. Und er tut es in unserer Geschichte, die wir gelesen haben, durch einfaches Fragenstellen. Er stellt eine Frage, und es ist nicht die einzige Frage, die Jesus stellt. Fragen stellen hat System bei Jesus. Er ist ja Gott, er weiß eigentlich alles, und trotzdem stellt er unglaublich viele Fragen. Ich habe mal die Kapitel 1 bis 11 durchgeschaut, die wir jetzt schon behandelt haben, und da kommen 44 direkte Fragen von Jesus vor, also mit Fragezeichen hinten dran. 44 direkte Fragen. Ein paar werden wir uns nachher noch anschauen. Und das mit dem Fragen hat schon sehr früh angefangen bei Jesus. Das steht nicht im Markus-Evangelium, sondern im Lukas-Evangelium. Als er als 12-Jähriger verloren gegangen ist, steht in Lukas 2, 46. Da geht Jesus verloren, er hat sich von seinen Eltern abgeseilt. Und es geschah, nach 3 Tagen fanden sie, also seine Eltern, ihn im Tempel sitzend, mitten unter den Lehrern, wie er ihnen zuhörte und sie befragte. Er hat ihnen zugehört und er hat ihnen Fragen gestellt. 12-jähriger Knirps. Vielleicht war er auch schon so groß wie Laila, aber jung auf jeden Fall. Er hat Fragen gestellt. Sein ganzes Leben lang hat er immer wieder Fragen gestellt. Und ich habe bei der DMG 2023 eine Coaching-Schulung gemacht. Beim Coaching ist der Gedanke, dass der Coach dem Coachee, dem anderen, quasi hilft, besser zu werden, irgendwelche Dinge zu lösen, in einem Bereich voranzukommen, ein bestimmtes Ziel zu erreichen und so weiter. Und der Coach ist nicht ein Trainer. Ein Trainer würde, was ich, mit dem Trainingsplan kommen und sage, setz diesen Trainingsplan um und dann erreichst du dein Ziel. Der Coach tut es nicht. Er kommt nicht mit der Lösung und sagt, hier, das ist die Lösung für dein Problem, mach es so, sondern der Coach versucht, den Coachee zu begleiten, dass der Coachee selber auf die Lösung kommt. Und das einzige Werkzeug, was ein Coach einsetzt, ist Fragen stellen. Er stellt einfach nur Fragen. Nehmen wir mal das Beispiel, jemand will einen Marathon laufen. Fiktives Beispiel, Trollinger Marathon am 11.05.2025. Der Trainer würde sagen, hier ist der Plan, deine Wochen, und setz ihn um, friss oder stirb. Und der Coach wird fragen, was sind die Beweggründe für dieses Ziel? Was möchtest du erreichen? Was sollte auf gar keinen Fall passieren? Was ist der erste Schritt? Was könntest du diese Woche tun? Was wäre danach der zweite Schritt? Dadurch forscht der Coach tiefer, holt die innere Motivation des Läufers hervor, er guckt ins Herz. Da gibt es auch eine schöne Bibelstelle dazu, die steht in Sprüche 20, Vers 5. Tiefes Wasser ist das Vorhaben im Herzen eines Mannes, ein verständiger Mann aber schöpft es aus. Das ist Schlachterübersetzung. Tiefes Wasser ist das Vorhaben im Herzen eines Mannes, ein verständiger Mann aber schöpft es aus, der geht an dieses tiefe Wasser ran. Die Neues Leben übersetzt es so: Guter Rat liegt tief im Herzen eines Menschen verborgen, doch ein kluger Mensch weiß ihn hervorzuholen. Was da tief verborgen liegt, die tiefen Beweggründe im Herzen, versteht ein kluger Mensch hervorzuholen. Und der Coach hilft, den Schatz zu heben, indem er Fragen stellt. Und in dieser Coaching-Schulung haben wir auch was über Fragentheorie gelernt. Da kommt jetzt diese kleine PowerPoint, die wir vorhin zusammen erstellt haben. Es geht darum, richtige, gute, kraftvolle Fragen zu stellen. Und der erste Fehler, den man bei Fragen natürlich machen kann, ist, geschlossene Fragen zu stellen. Geht es dir gut? Ja oder nein? Dann ist das Gespräch schon wieder vorbei. Also keine Ja, Nein, Schwarz, Weiß, keine Ahnung. Solche Fragen, die eben geschlossen sind, sondern Fragen, wo der andere offen antworten kann. Mit wer, wie, was, wo, wann, warum stellt man Fragen, die ein Gespräch ermöglichen. Wo würdest du dir in deinem Leben Veränderungen wünschen? Das ist eine Frage, die offen ist, die bringt den anderen zum Nachdenken, mal zu schauen in seinem Leben, wo würde ich mir denn Veränderungen wünschen? Und da kann er nicht mit Ja oder Nein antworten. Also keine oder selten geschlossene Fragen stellen. Dann ist die Frage für mich oder für den anderen von Nutzen. Also oft stellen wir auch Fragen, die eigentlich uns nützen. Wenn ich jetzt nachher rumgehe, und wie fandest du die Predigt? Dann ist es eher was Fishing for Compliments. Ich möchte für mich was haben. Also Fragen zu stellen, die dem anderen was bringen. Jesus hat immer den anderen im Blick gehabt, wenn er eine Frage gestellt hat, nie sich selber. Heute, in dem Beispiel von heute, ging es ihm um die Beweggründe der obersten Priester, Schriftgelehrten und Ältesten in seiner Frage, die er gestellt hat. Nächster Punkt über die Fragen ist die Frage auf die Vergangenheit oder die Zukunft gerichtet? Oft stellen wir einfach nur Fragen, die irgendwelche Informationen abfragen. Und was ist dann gemacht? Und dann auf die Vergangenheit gerichtet. Aber Fragen, die nach vorne gehen, die ja, mehr beinhalten. Was wirst du als nächstes tun? Was machst du nächste Woche? Wenn ich euch frage, wie soll der Gottesdienst weitergehen? Na, wenn er nichts sagt. Fragen, die auf die Zukunft gerichtet sind. Und als letztes zu dieser Fragentheorie, verstecke ich eine Aussage oder eine Korrektur in meiner Frage? Das passiert uns auch oft, dass es eigentlich gar keine Frage ist, sondern eher ein Statement und man verpackt es wie eine Frage. Habe ich wirklich Interesse an dem, was ich frage? Wenn ich sage, ist es dein Ernst? Wie kannst du nur sowas tun? Dann sind es zwar Fragen, aber eigentlich ist es eine Aussage. Du liegst da falsch. Wenn man fragt, wie würdest du deine momentane Gefühlslage beschreiben? Achtung, gefährliche Frage. Nicht immer Fragen. Aber das ist eine offene Frage, wo der andere im Normalfall antworten kann und man kommt tiefer. Man kann vielleicht so einen Schatz heben, der im Herzen verborgen liegt. So viel zur Fragentheorie. Keine geschlossenen Fragen. Ist die Frage für mich oder für den anderen von Nutzen? Ist die Frage auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft gerichtet? Und verstecke ich eine Aussage oder eine Korrektur in meiner Frage? Und jetzt schauen wir uns ein paar Fragen von Jesus an. Und ich habe mich da auf das Markus-Evangelium konzentriert. Und ich werde, keine Angst, nicht alle 44 durchgehen. Aber ein paar besonders schöne Fragen möchte ich gerne anschauen. Und die erste Frage ist eine sehr schöne Frage. Die steht in Markus 2. Vers 8 und 9. Das ist die erste Frage, die Jesus fragt im Markus-Evangelium. Da geht es um die Heilung des Gelähmten. Und die Frage, die im Raum steht, wieder, die auf Jesus zukommt, ist, wie kann er sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Und Jesus antwortet wieder mit einer Gegenfrage. Und ich lese Markus 2, Vers 8. Und sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, dass sie so bei sich dachten und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher? Also wieder die Methode der Gegenfrage. Da kommt eine Frage auf Jesus zu, aber er reagiert nicht mit der Antwort, sondern mit einer Gegenfrage. Die zweite Frage, die er stellt, scheint etwas einfacher. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, dir sind die Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher? Was ist leichter? Sünden vergeben ist leichter.
Ja, das zu sagen
ist einfacher, jawohl. Aber es zu tun, ist wahrscheinlich schwieriger. Es zu sagen, ist einfacher, aber die Sünden zu vergeben, ist schwieriger. Beides braucht übernatürliche Autorität, zu jemandem zu sagen, er kann umherlaufen, oder ihm tatsächlich die Sünden zu vergeben, braucht übernatürliche Autorität. Wunderheiler gibt es auch im okkulten Bereich. Also ich würde sagen, wenn man es wirklich tun kann, ist Sünden vergeben dann doch schwieriger. Weil das kann nur Gott. Wunderheiler gibt es auch im anderen Bereich. Aber wieder so eine Frage, wo man sagt, ja, kann man jetzt so oder so sehen. Die erste Frage ist ebenfalls tricky. Die erste Frage ist gewesen, warum denkt ihr dies in euren Herzen? Das schließt eigentlich an das an, was ich vorhin gesagt habe. Warum denkt ihr dies in euren Herzen? Also nicht, was denkt ihr da in euren Herzen? Und dann können sie sagen, sondern warum? Warum denkt ihr dies in euren Herzen? Was ist der Beweggrund für diese Frage? Was steckt bei euch da dahinter? Wenn sie ehrlich gewesen wären, hätten sie schon damals sagen müssen, es geht uns um unsere Macht, um unser Ansehen, um unsere Person, deshalb stellen wir die Frage. Warum denkt ihr dies in euren Herzen? Dann überspringen wir ein paar Fragen und machen weiter bei der Speisung der 5000. Was für eine Frage hat Jesus da gestellt? Noch nicht zeigen, Mist. Schaut nicht dahin, was für eine Frage hat Jesus gestellt? Habt das schon gelesen. Wie viel Brote habt ihr? Und spannende Frage, noch nicht hinwerfen. Was hat er bei der Speisung der 4000 gefragt? Jetzt kannst du einblenden. Hat auch gefragt, wie viel Brote habt ihr? Gleiche Frage. Auch eine schöne Frage. Wenn ich in einer Herausforderung stehe, die mir über den Kopf gewachsen ist. Eine Aufgabe, die ich unmöglich bewältigen kann. Essen für 4000 oder für 5000. Da hinein die Frage von Jesus, wie viel Brote hast du? Fangen wir doch mit dem an, was du hast. Schau mal, was für dich möglich wäre. Für das Übernatürliche ist Gott zuständig. Wie viel Brote hast du? Wie viel Brote haben wir hier in der Calvary Chapel? Was haben wir? Auch eine gute Frage. Dann die nächste Bibelstelle ist Markus 8, 28 und 29. Sehr eine zentrale Stelle im Markus-Evangelium. Da stellt Jesus zwei Fragen. Ich lese nur die Fragen vor. Für wen halten mich die Leute? In 28 und in 29. Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Wahrscheinlich die wichtigste Frage überhaupt, wer ist Jesus? Ist er ein guter Mensch gewesen, von dem man viel lernen kann, so ein Vorbild? Oder ist er wirklich Gottes Sohn und der einzige Weg zum Vater? Und eigentlich geht es in unserem Text um genau diese Frage. In wessen Vollmacht tut Jesus dies? Ist er der Sohn Gottes oder handelt er in einer anderen Macht? Und die obersten Priester, Schriftgelehrten und Ältesten haben diese Frage, für wen haltet ihr mich, falsch beantwortet. Wir springen wieder über viele Fragen und kommen zu Markus 10, 36. Da geht es um Jakobus und Johannes, die wollen neben Jesus sitzen. Und es war da unterwegs, es ist noch nicht so lange her, dass wir darüber gesprochen haben hier im Gottesdienst. Und Jesus konfrontiert sie damit in Markus 10, 36. Und er sprach zu ihnen, was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Auch eine schöne Frage. Was wünscht ihr, dass ich euch tun soll? Ist auch eine mutige Frage. Was kann ich für dich tun? So ein bisschen kleiner Finger, ganzer Arm, was soll ich für euch tun? Aber Jesus hat trotzdem die Freiheit, obwohl er das fragt, was soll ich für euch tun? Er hat die Freiheit zu sagen, nee, das tue ich nicht. In dem Beispiel haben sie ihn ja gefragt, ob sie zur Rechten und zur Linken sitzen dürfen. Und Jesus sagt, sorry, das liegt nicht, ist nicht meine Entscheidung. Aber er fragt, was soll ich für euch tun? Was soll ich für euch tun? Sehr gute Frage. Und eine ähnliche Frage kommt auch bei Bartimäus. In Markus 10, 51, die Heilung des Bartimäus. Markus 10, 51, auch die Frage, was willst du, dass ich dir tun soll? Da kommt ein Blinder her und Jesus fragt ihn, was willst du, dass ich dir tun soll? Komm mit deinen Wünschen, mit deinen Anliegen zu Jesus. Und im Fall von Bartimäus hat Jesus den Wunsch sogar erfüllt. Er wurde sehend. Was willst du, was Jesus dir tun soll? Was willst du, was ich dir tun soll? Was soll ich dir sagen? Was willst du, dass ich dir tun soll? Auch eine sehr schöne Frage. Das war ein kleiner Abriss der Fragen aus dem Markus-Evangelium. Und interessanterweise tauchen Fragen gerade sehr oft auf, auch in der DMG-Morgenandacht. Ich glaube, die letzte Woche war es zweimal, dass das Thema Fragen das Thema war. Und ich möchte eine Frage stellen aus einer Andacht. Die DMGler dürfen jetzt nichts antworten. Der Andrew hat in seiner Andacht eine Frage gestellt. Warum kam Jesus nicht als Baum auf die Erde? So mächtiger, prächtiger, der größte Baum von allen. Warum kam er nicht als Baum? Weil er die Wahrheit war?
Genau. Ja. Weil der Baum der Erkenntnis ist mit dem Bösen. Und weil er der Gute war, kann er der Baum sein. Die Frucht
haben. Okay.
Weil er damit keine Beziehung zu Menschen leben hätte können.
Mhm. Auch gut.
Also ich war nicht da. Aber ich hatte mal Jesus.
Sehr schön. Ich habe eine Bibelstelle dazu gefunden. Der Matthias Knödler hat es sehr schön beantwortet im letzten Mal. 1. Timotheus 1, 15. Glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Größte bin. Er wollte Sünder retten, er wollte nicht Bäume retten, er wollte nicht irgendwas anders tun, er wollte Sünder retten. Und deshalb ist er als Mensch gekommen. Aber eine interessante Frage, warum kam er nicht als Baum? Und eine andere Andacht, da hat jemand die erste und die letzte Frage angeschaut, die Jesus überhaupt gestellt hat. Und im Markus-Evangelium, das ist sehr kompakt, das heißt, davor fehlt ein bisschen was, danach fehlt ein bisschen was. Und die erste Frage, die Jesus überhaupt gestellt hat, die steht im Johannes-Evangelium, Johannes 1, 37 bis 39. Da steht Johannes 1, 37 und 39. Und die beiden Jünger, ich meine, es sind Andreas und Petrus, hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgend sah, sprach er zu ihnen: Was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm: Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Da haben die mal eine Gegenfrage gestellt. Er spricht zu ihnen: Kommt und seht. Und sie kamen und sahen, wo er wohnte, und blieben jeden Tag bei ihm. Es war aber um die 10. Stunde. Also die erste Frage von Jesus war: Was sucht ihr? Er sieht ja, die folgen ihm nach, aber er fragt: Was sucht ihr? Warum folgt ihr mir nach? Warum macht ihr das? Warum macht ihr das, was ihr tut? Warum tut ihr, was ihr tut? Was sucht ihr? Die Jünger wollen Jesus kennenlernen, wollen von Jesus lernen. Was wollen wir? Warum sind wir hier? Und Jesus antwortet ihnen: Kommt und seht. Also Jesus hat eine einladende Art. Er lädt sie zu sich ein. Das war die erste Frage, die Jesus in den Evangelien überhaupt gestellt hat. Und die letzte Frage, also nach der Auferstehung und nach der Frage an Simon Petrus, liebst du mich, kommt nochmal eine letzte Frage und die steht in Johannes 21, Vers 22. Da geht es um das Gerücht, dass Johannes leben würde, bis Jesus wiederkommt. Und dann stellt Jesus eine Frage in Johannes 21, 22. Jesus spricht zu ihm, zu Petrus, wenn ich will, dass er bleibe, bis ich komme, was geht es dich an? Folge du mir nach. Was geht es dich an? Auch eine schöne Frage. Wir sind immer in Gefahr, uns zu vergleichen, aber Jesus will das nicht. Kümmere dich um dich und deine Nachfolge. Geh du den nächsten Schritt mit Jesus, folge du mir nach. Was geht es dich an? Das waren noch ein paar Fragen, Gedanken aus den DMG-Morgenandachten der letzten Woche. Ihr habt hoffentlich gemerkt, dass Fragen nicht eine Randerscheinung bei Jesus ist, sondern Fragen sind zentral. Er fragt richtig viel Jesus. Wenn man so will, ist es die Kernkompetenz von Jesus, Fragen zu stellen. Wenn wir zu dem Beispiel von vorhin zurückkommen, zu diesem Marathon, was könnte man so eine Person fragen, die so einen Marathon, das ist ein ganz einfaches Beispiel, ja, aber wenn man die Fragen von Jesus nimmt, die passen da wunderbar. Was willst du, dass ich dir tun soll, könnte man den fragen. Und sagt er, ich möchte einen Marathon laufen, vielleicht kannst du mich bei unterstützen, mir helfen. Kann man fragen, wer bin ich für dich? Was soll meine Rolle sein? Und dann sagt er, du könntest mich coachen, du könntest mich mittwochs immer fragen, ob ich schon laufen war oder so. Wie viel Brote hast du? Was kannst du schon? Wo stehst du aktuell? Dann, er hat Aldi-Laufschuhe, einen Jogginganzug und nach 30 Minuten ist er platt. Und wenn irgendwann im Laufe der Vorbereitung Zweifel aufkommen, kann der Coach fragen, was denkst du in deinem Herzen? Was ist da dahinter? Warum kommt diese Zweifel? Warum kommen diese Gedanken hoch? Oder wenn ein anderer Läufer an ihm vorbeizieht, kann man fragen, was geht's dich an? Was kümmerst du dich um den anderen? Kümmere dich um dich und deinen Plan. Also die Fragen von Jesus sind echte Coaching-Fragen, die tiefer gehen, die ja, ins Herz gehen und da was heben wollen, was ans Licht bringen wollen. Damit bin ich am Ende von der Predigt. Simon Georg hat ein schönes Lied über Fragen geschrieben, heißt glaube ich Fragezeichen. Da geht es eher um Fragen, die wir an Gott stellen. Und oft bekommen wir von Gott eine Frage zurück. Und das ist auch genau das System, was Jesus ja angewendet hat. Er bekommt eine Frage und er stellt eine Gegenfrage. Und ich fände es schön, wenn ihr quasi einmal natürlich dem Lied zuhört, aber noch ein bisschen reflektiert über das, was ich gesagt habe, über die Fragen, die Jesus gestellt hat und euch Fragen überlegt. Also wir haben eine ganze Woche vor uns und wir haben nachher hier der Kaffeekränzchen. Überlegt euch doch ein paar gute Fragen, die ihr stellen könnt, die nicht nur, wie ist das Wetter und geht es dir gut, sondern die ein bisschen tiefer gehen. Nehmt Jesus zum Beispiel. Amen.
Beim Frühlingsmissionsfest war ein Missionar von uns, der noch erzählt hat, das fand ich hochinteressant. Er hat gesagt, er hat früher immer, wenn er mit Leuten reden sollte, die nicht an Jesus glauben, hat er gebetet, Herr, zeig mir, was ich denen sagen soll. Und er hat gesagt, dass er jetzt in letzter Zeit gemerkt hat, er betet anders, nämlich er betet, Herr, zeig mir, welche Frage ich stellen soll. Das fand ich einen hochinteressanten Impuls, auch so zu beten und zu sagen, Herr, was soll ich fragen? Genau, die Frage, die in dem Lied steht, ist, was ist denn wichtiger eigentlich? Was ist wertvoller, Antworten zu haben oder Fragen? Was ist mehr wert, Antworten oder Fragen? Wie viel bringt ungenutzte Zeit? Kann man Gedanken ins Leben übertragen? Wie nah sind wir schon an der Ewigkeit? Wo sind die großen, bahnbrechenden Beweise? Wie kann man Unsichtbares fühlen? Verwisch ich selber Spuren meiner Reise? Sitze ich hier zwischen den Stühlen? Hab nach Zeichen gefragt und Fragezeichen bekommen. Setz mich damit auseinander, setz Puzzleteile zusammen. Doch manche Antwort stellt mehr Fragen, als es vorher gab. Deshalb nehme ich viele davon sicher mit ins Grab und frag dich dann später, wenn ich bei dir bin. Es sei denn, ich hab bis dahin ganz was anderes im Sinn. Warum sieht der so ganz verschiedene Welten, der über diese Erde fährt? Wie scheinen Menschen verschieden viel zu gelten? Sie haben alle doch den gleichen Wert. Wo willst du, Schöpfer, mehr Unterschiedlichkeiten? Wo denkst du, habt euch endlich lieb? Wo lohnt es sich, auch um Details zu streiten? Wo geht es dir echt ums Prinzip? Hab nach Zeichen gefragt und Fragezeichen bekommen. Setz mich damit auseinander, setz Puzzleteile zusammen. Doch manche Antwort stellt mehr Fragen, als es vorher gab. Deshalb nehme ich viele davon sicher mit ins Grab und frag dich dann später, wenn ich bei dir bin. Es sei denn, ich hab bis dahin ganz was anderes im Sinn. Was war Musik im alten Paradies? Und wie klingt deine neue Welt? Wie singen Engel, wenn man sie heute liest? Wie hast du dir Lieblingslieder vorgestellt? Komm ich voran, wenn ich Misstöne meide? Sind Dissonanzen dir zu viel? Kontert dein Plan, wenn ich mich falsch entscheide, steckst du das eine große Ziel? Hab nach Zeichen gefragt und Fragezeichen bekommen. Setz mich damit auseinander, setz Puzzleteile zusammen. Doch manche Antwort stellt mehr Fragen, als es vorher gab. Deshalb nehme ich viele davon sicher mit ins Grab und frag dich dann später, wenn ich bei dir bin. Es sei denn, ich hab bis dahin ganz was anderes.